Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Jule Reimer, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Die meisten Mieterinnen und Mieter zahlen neben der Kaltmiete im Voraus eine monatliche Nebenkostenpauschale und einmal im Jahr wird dann genau abgerechnet. Was bedeutet, dies kann eine Rückzahlung ergeben, für MieterInnen erfreulich, aber auch unerfreuliche Nachzahlungen bringen. Besonders ungewisser Faktor und besonders jetzt sind die tatsächlichen Kosten fürs Heizen, einmal wegen des Wetters, zweitens, weil sowieso die Preise für Erdöl und Gas gerne mal Achterbahn fahren. Und drittens, aktuell haben wir eine mehrfache Verschärfung durch die Verknappungspolitik der russischen Regierung und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Mit meinen Gästen sprechen wir heute über die Regeln, die für diese Mietnebenkosten gelten, welche Lösungswege sich beim Streit über die Abrechnung anbieten. Wir gehen auf neue Vorgaben bei der Heizkostenverordnung ein. Das ist nämlich die Pflicht zur Fernablese in vielen, aber nicht in allen Fällen. Und Mieterinnen sollen ihren monatlichen Energieverbrauch erfahren. Und das Ganze bespreche ich mit Gerold Happ von Haus und Grund. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Dietmar Wall ist vom Deutschen Mieterbund und sitzt ebenfalls in Berlin. Einen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Und last but not least Alexander Steinfeld vom gemeinnützigen Energieinformationsportal CO2 Online. Denn der wird uns sagen können, mit welchen Maßnahmen Mieter und Vermieter gegebenenfalls die Energiekosten abmildern können und wo es zum Beispiel auch Förderung gibt. Rufen Sie uns an unter 00800 44 64 44 64. Ich sage nochmal die Nummer 00800 44 64 44 64, oder schreiben Sie uns eine E-Mail marktplatz@deutschlandfunk.de. Und was Mietnebenkosten sind, was dazu zählt, einen ersten Überblick liefert uns jetzt Daniela Siebert.
Was sind Mietnebenkosten?
Der Begriff Mietnebenkosten hat sich umgangssprachlich für die Betriebskosten eingebürgert, die zur eigentlichen Wohnraummiete, also der Grund- oder Kaltmiete, hinzukommen. Dabei geht es um die laufenden Kosten für Unterhalt und Wartung von Wohnung und Gebäude. Man spricht von einer zweiten Miete.
Was darf in den Nebenkostenabrechnungen enthalten sein?
Die Positionen, die im Mietvertrag ausdrücklich als umzulegende Betriebskosten genannt sind. Das können gemäß Betriebskostenverordnung sein: Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Müllabfuhr, Heizkosten, Warmwasser, Hausfahrt, Aufzug, Gebäudeversicherung und Gebäudehaftpflichtversicherung, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinstrom, Straßenreinigung, Schornsteinfeger, Gebühren für Kabelfernsehen und Antennenanlagen. Außerdem Positionen, die im Mietvertrag unter Sonstiges vereinbart wurden.
Was darf nicht in den Mietnebenkosten enthalten sein?
Nicht auf die Mietparteien umgelegt werden dürfen Verwaltungskosten, Portokosten, Bankgebühren, Versicherungen für Reparaturen oder für Mietausfall, außer sie sind in einer Gebäudeversicherung mit enthalten. Außerdem tabu sind die Mietpreise für Gastanks.
Bis wann müssen die Vermietenden den Mietparteien die Nebenkostenabrechnungen vorlegen?
Die Abrechnungen müssen jährlich erstellt werden, sobald alle nötigen Unterlagen vorliegen. Nur wenn die Abrechnungen innerhalb eines Jahres nach dem Abrechnungszeitraum zugestellt werden, dürfen darin auch Nachforderungen erhoben werden. Es sei denn, es gibt Gründe für eine Verspätung, die die Vermietenden nicht verantworten. Lassen sich Vermietende ungebührlich lange Zeit mit der Abrechnung, dürfen die Mietparteien nach entsprechender Ankündigung ihre monatlichen Abschlagzahlungen vorläufig zurückbehalten.
Welche Kontrollrechte haben die Mietparteien?
Sie sollten die Betriebskostenabrechnung binnen 30 Tagen prüfen, vor allem wenn es um Nachzahlungen geht. Es gibt in diesem Zusammenhang auch einen Rechtsanspruch, die Originalbelege einzusehen. Einen Anspruch auf Zusendung von Kopien der Unterlagen gibt es nicht. Mietende und Vermietende können das aber verabreden. Eine Kostenerstattung für die Vermieter ist dann angemessen und wird vom Berliner Mieterverein mit bis zu 26 Cent pro Kopie angesetzt.
Wie berechnet sich der monatliche Abschlag?
Das bürgerliche Gesetzbuch regelt, dass Vorauszahlungen für Betriebskosten nur in angemessener Höhe vereinbart werden dürfen. Und sie müssen im Mietvertrag verabredet sein. Eine Erhöhung der monatlichen Nebenkostenvorauszahlungen kann zum Beispiel verlangt werden, wenn die Mietparteien nach einer korrekten Jahresabrechnung hohe Nachzahlungen leisten mussten. Eine von Vermietenden bewusst zu niedrig angesetzte Betriebskostenvorauszahlung kann unter Umständen als Täuschung gewertet werden und den Mietenden eine Kündigung ermöglichen.
Daniela Siebert gab uns einen ersten Überblick. Gerold Happ vom Haus und Grund, also der Vertretung der VermieterInnen. Die Ermittlung der monatlichen Nebenkostenvorauszahlung ist ja erstmal die Frage, die ganz am Anfang eines Mietvertrages steht. Auch für VermieterInnen nicht immer so einfach, gerade jetzt. Man hat so als Pi mal Daumengröße in der Vergangenheit gesagt, 2,50 Euro bis 3 Euro pro Quadratmeter. Da sind dann die Heizkosten mit drin. Würde man das heute auch noch so sagen?
Naja, in der Regel sollte man eigentlich schauen, oder zumindest die meisten Vermieter orientieren sich einfach an dem Vormieter. Das ist natürlich, passt auch nicht immer. Wenn da jetzt zum Beispiel vorher eine Einzelperson in der Wohnung drin gewohnt hat und dann jetzt 4 Personen in die gleiche Wohnung einziehen, dann dürften zumindest die Verbrauchskosten einige steigen. Aber ansonsten, man fährt eigentlich immer ganz gut, wenn man sich sozusagen an entsprechenden Wohnungen und entsprechenden Mietern im Haus orientiert. Das ist meistens eigentlich eine ganz gute Lösung. Aber Sie haben recht, inzwischen mit diesen mit den steigenden Kosten ist es natürlich schwer, das vorherzusehen. Da sollte man dann gucken, dass man wahrscheinlich schon mal ein bisschen einen kleinen Aufschlag macht. Der darf natürlich aber auch nicht zu hoch sein.
Dietmar Wall, was sind die häufigsten Streitpunkte, die bei Ihnen als Vertreter der Mieter landen?
Zu Betriebskosten?
Ja.
Dass eben Kosten umgelegt werden, die gar keine Betriebskosten sind. Mhm. Die können zum Beispiel auch in den Hauswartkosten enthalten sein, also Instandhaltungskosten, Verwaltungskosten. Und eben, dass Betriebskosten umgelegt werden, die gar nicht vereinbart sind im Mietvertrag. Es lohnt sich immer, mal in den Mietvertrag zu gucken, was dort drin steht zur Betriebskostenvereinbarung. Wenn aber im Mietvertrag steht, der Mieter trägt die Betriebskosten und sonst nichts weiter, dann heißt das, dass der Vermieter tatsächlich alle anfallenden Betriebskosten, die in dem Eingangsbeitrag auch aufgelistet wurden, umgelegt werden dürfen. Dann kann man als Mieter nicht mehr viel machen, Ausnahme vielleicht die sonstigen Betriebskosten. Da kann man immer noch mal gucken, das betrifft zum Beispiel Rauchwarnmelder, Dachrinnenreinigung, ob das auch explizit drin steht im Mietvertrag. Aber ansonsten, wenn drinsteht, was häufig ist, der Mieter trägt die Betriebskosten oder der Mieter trägt die Betriebskosten nach Betriebskostenverordnung, reicht das aus und der Vermieter kann die ganze Palette von 16 verschiedenen Positionen auch dann umlegen.
Auf die Umlageschlüssel kommen wir nachher, auch auf das Thema Verbrauchsabhängigkeit. Alexander Steinfeld, CO2 Online, hat ja den Anspruch, Vermietende und Mietende zu beraten bei dem Thema Heizkosten, Energieverbrauch. Sie betreiben ein Portal unter www.heizspiegel.de. Da kann man so ein bisschen checken seinen eigenen Energieverbrauch, auch als Mieter. Was sind Beispiele für einen normalen Energieverbrauch? Oder kann man das heutzutage überhaupt noch sagen? Was ist ein normaler Energieverbrauch?
Ja, auf jeden Fall ist es wichtig, dort Transparenz herzustellen und zu wissen, wo man selber steht, was für einen Energieverbrauch man selber hat und was so der Durchschnitt ist. Und deswegen haben wir über unser Portal hunderttausende Heizkostenabrechnungen ausgewertet und dadurch Benchmarks erstellt und berechnet, die anzeigen können, wie viel eigentlich verbraucht wird im Durchschnitt. Und das ist abhängig vom Energieträger, von der Gebäudegröße, der Wohnfläche natürlich. Und das kann man dann auf heizspiegel.de bei uns ganz gut einsehen mit den Angaben aus der Heizkostenabrechnung. Lässt sich dort in ein paar Minuten feststellen, ob man zu viel verbraucht oder zu viel bezahlt und bekommt dann Tipps, wie man seinen Verbrauch reduzieren kann.
Wobei jeweils auch immer das Haus individuell dann nochmal angeguckt werden muss. Aber eine Orientierungsgröße ist das schon, Herr Happ und Herr Wall.
Sicherlich ist es eine Orientierungsgröße, aber Sie haben es ja schon gesagt, man muss dann natürlich, das ist ja so ein Durchschnittswert, ne? Man muss dann natürlich immer genau gucken, wie das konkrete Haus ist, wie gut das energetisch modernisiert ist, was für eine Anlage drin ist, welcher Heizkostenträger da drin ist. Da sind die Preise ja auch unterschiedlich. Also ja, eine Orientierung ist es, aber es ist natürlich dann nicht in jedem Einzelfall wirklich, trifft es.
CO2 Online macht da wertvolle Arbeit und dieser Heizspiegel, der ja auch kostenfrei zur Verfügung steht, sollte sich auch jeder Mieter mal ansehen auf der Homepage www.heizspiegel.de. Man muss noch eins zusätzlich bedenken, auch wenn man jetzt den Durchschnittsverbrauch für sein Haus dann dort ablesen kann, gibt es immer noch Unterschiede innerhalb des Hauses. Es gibt dann Mieter oder Wohnungen, die sogenannte Lagernachteile haben, wenn ich unterm Dach wohne oder über der Tiefgarage, dann habe ich eben auch höhere Heizkosten als der Durchschnitt im Haus. Das ist dann auch wieder noch ein Aspekt, den man berücksichtigen muss.
Eine wichtige Nachfrage: Warum ist denn in der Aufzählung der Mietnebenkosten der Strom nicht enthalten?
Ja, das kann ich gerne beantworten. Der Strom ist ja so, dass der Mieter den Vertrag direkt mit dem Versorger macht. Strom ist nur insofern enthalten in der Betriebskostenabrechnung, wenn es um den Allgemeinstrom geht. Die Bezeichnung ist aber auch nicht so ganz korrekt, denn das sind letztlich nur die Beleuchtungskosten für Treppenhaus und Nebenräume, Außenbereich. Ansonsten ist es so ganz allgemein üblich, der Mieter schließt selber den Vertrag und hat dann eben noch diese zusätzlichen Kosten nochmal zu tragen, als ja, letztlich sind das auch mit Nebenkosten.
Nach welchem Schlüssel, Herr Happ, von Haus und Grund sollte man sinnvoll die Nebenkosten verteilen?
Also das Gesetz sieht grundsätzlich vor, dass man das nach den Quadratmetern macht. Hier natürlich ausgenommen sind die Sachen, die man nach Verbrauch abrechnen kann, also Heizung und Warmwasser. Teilweise, wenn man bei Kaltwasserzähler im Haus hat, dann werden die auch nach dem Verbrauch abgerechnet. Aber in der Regel sind das, also die restlichen Kosten werden in der Regel nach Quadratmeter abgerechnet. Es gibt dann noch andere Schlüssel, die man dann vereinbaren muss nach Personen. Das macht es aber, also zum Beispiel nach Personen, aber das macht es oft dann einfach auch schwieriger bei der Abrechnung. Ne? Da muss man nämlich immer genau gucken, okay, wann wohnten wie viele Personen in der Wohnung und ob das jetzt gerechter ist. Beim Müll fällt sicherlich, je mehr Personen da sind, fällt sicherlich auch mehr Müll an.
Wasserverbrauch?
Da sind die Quadraten. Genau, beim Wasserverbrauch auch. Wenn man den sozusagen nicht misst und dann beim Wasserverbrauch macht, dann ist das auch sicherlich nach Personen, kommt das gerecht raus. Aber wie gesagt, der gesetzliche Standard sind die Quadratmeter und das wird dann in der Regel auch verwendet.
Herr Wall, hat der Mieterbund dazu auch eine Meinung?
Ja, wir bekommen häufiger Beschwerden, dass eben Kosten wie Wasserkosten dann auch nach Fläche umgelegt werden. Das sehen viele Mieter nicht ein. Und wollen dann Personenschlüssel haben, wenn die Kosten eben dann nicht oder der Verbrauch nicht gemessen wird. Aber da muss ich dem Herrn Happ recht geben, das ist sehr streitträchtig und das ist letztlich auch nicht gerecht. Da kann man auch den Dauerduscher dann auch nicht auf die Weise,
Ich sage an dieser Stelle nochmal die Nummer des Hörer- und Hörerinnen-Telefons 00800 44 64 44 64. Die Heizkostenverordnung, die hat nochmal spezielle Anforderungen. Da heißt es nämlich, es muss auf jeden Fall verbrauchsabhängig abgerechnet werden, es sei denn, es handelt sich um ein Gebäude mit nicht mehr als 2 Wohnungen, von denen der Vermieter selbst eine bewohnt. Alexander Steinfeld, welche Verteilung ist da vorteilhaft? Es gibt da ja auch eine Grundregel, mindestens zu 50% nach dem tatsächlichen Verbrauch, höchstens 70% nach dem tatsächlichen Verbrauch abzurechnen?
Genau, also mindestens 50% müssen nach Verbrauch abgerechnet werden. Wir haben auch viele Heizkostenabrechnungen ausgewertet und sehen, dass es meistens doch 70% sind. Mhm. Und das entspricht halt eben auch dem tatsächlichen Verbrauch, den man hat. Also je mehr man verbraucht, muss man auch mehr zahlen. Das scheint mir auch gerecht zu sein. Aber es gibt eben auch Kostenbestandteile, die unabhängig vom Verbrauch sind und die müssen auch berücksichtigt werden.
Jetzt gehen ja die Energiekosten deutlich in die Höhe. Also mancher hat jetzt ab Sommer den doppelten Gaspreis zu zahlen, obwohl vorher auch bereits der Gaspreis in einem Zwischenschritt gestiegen ist. Es gibt Empfehlungen, die Wohnfläche genau nachzumessen, weil es jetzt nicht mehr so trivial ist, ob die 10% abweicht oder nicht, so wie es früher mal gewesen ist, wie es im Mietvertrag steht. Herr Wall, ist das sinnvoll?
Ja, das kann sinnvoll sein, aber ist letztlich nur eine grobe Einschätzung, weil es ist nicht so einfach, immer das zu messen, gerade auch wenn man jetzt noch eine Dachschrägen drin hat. Man muss auch noch rechtliche Bewertungen vornehmen, wie viel zählt ein Balkon, eine Terrasse und so weiter. Man kann eben das nochmal grob überschlagen. Und wenn man den Verdacht hat, dass es tatsächlich abweicht, dann ist gegebenenfalls dann eben noch ein Sachverständiger oder ein Fachmann notwendig, der das dann nochmal genau misst. Und es ist dann eben zutreffend, dass für die Betriebskostenabrechnung, auch Heizkostenabrechnung, immer die tatsächliche Fläche anzusetzen ist und das gegebenenfalls dann zu korrigieren ist, wenn da eine zu hohe Fläche angegeben ist.
Herr Happ, bringt das nur Streit?
Also sicherlich bringt das Streit, aber ich stimme den Kollegen zu. Wenn man jetzt als Mieter feststellt, dass da irgendwie ganz grob, also offensichtlich irgendwie die Fläche falsch ist, dann kann man da natürlich mal nachmessen und sich mit dem Vermieter drüber unterhalten. Kann ja auch sein, dass bei der Ausstellung des Mietvertrags dann Fehler passiert ist. Aber es stimmt, es bringt natürlich Streit, wie der Kollege schon meinte. Es ist nicht ganz so leicht nachzumessen. Und oft ist es dann halt so, dann messe ich als Mieter nach, komme auf ein Ergebnis, aber dann kommt ein Fachmann wiederum auf ein anderes Ergebnis. Und dann ist da erstmal der Streit erstmal groß, weil man dann das nicht einsieht, warum das eigene Ergebnis nicht das richtige ist. Mhm. Aber es ist halt tatsächlich einfach nicht einfach.
Und es kommt auch drauf an.
Die Profis schaffen es nicht immer.
Genau, auf Dachschrägen und Ähnliches. Wir haben Zeit, Frau Martinsen zu hören aus Darmstadt, auch zur Heizkostenverteilung. Sie haben das Wort.
Ja, guten Morgen. Ich wohne bei einer großen Wohnbaugesellschaft, die also überwiegend 50-50, wenn nicht ausschließlich 50-50 abrechnet. Also damit ist gemeint, die Hälfte nach Verbrauch, die andere Hälfte nach der Wohnfläche. Und ich denke, es wäre sehr viel wichtiger, dem Aspekt nachzugehen, ob wie weit denn 60-40 oder 70-30, was Herr Steinfeld erwähnt hat, tatsächlich existiert und auch angewandt wird. Ich bezweifle das sehr. Ich habe auch bei anderen Wohnungsbaugesellschaften nachgefragt, um das herauszufinden. Und sehr viele, also die viele Wohnungen besitzen, rechnen halt nach wie vor 50-50 und haben damit natürlich auch den geringsten Aufwand, den wenigsten Ärger. Dazu möchte ich noch sagen, dass meines Wissens dieser Satz vereinbart wird, zwischen dem Vermieter und der Heizablesefirma, also bei uns wäre es Techim oder andere gibt es noch, und zwischen diesen beiden wird es vereinbart und ist angeblich nicht änderbar. Außerdem ist die Heizkostenverordnung ja vor einem Vierteljahr oder so geändert worden und meines Wissens ist zu diesem Punkt überhaupt nichts revidiert worden. Und mich würde interessieren, warum das so kompliziert ist. In der Tat ist der Absatz in der Heizkostenverordnung sehr, sehr schwierig. Also wenn man versucht, sich da einzulesen, müsste man eigentlich Jurist, Verwaltungsmensch und Techniker gleichzeitig sein. Ich finde es wirklich sehr kompliziert, es zu prüfen. Und mir gelingt das einfach nicht. Und deswegen wüsste ich da gerne mal sehr genau darüber Bescheid. Und zwar ist mein Anliegen die Einsparung von CO2. Und wer die Heizung auftreten muss, weil er sich sagt, ich zahle ja eh genauso viel wie vorher auch und es hat keinen Sinn, groß zu sparen, dann haben wir da einen Fehler gemacht und haben eine große Chance vertan.
Die Hörerin Frau Martinsen, das war ein wunderbares Stichwort auch, die Heizkostenverordnung. Wir beschäftigen uns gleich damit, Frau Martinsen. Ich sage Ihnen ganz, ganz vielen Dank. Neues von der Heizungsabrechnung. Die Mietnebenkosten im Griff behalten, behandeln wir heute im Marktplatz. Ihre Fragen beantworten Gerold Happ von Haus und Grund, Dietmar Wall vom Deutschen Mieterbund und Alexander Steinfeld vom gemeinnützigen Energieinformationsportal CO2 Online. Und an Herrn Steinfeld habe ich jetzt direkt auch die Frage: Maßnahmen, wie kann ich Energie sparen? Die sind ja jetzt besonders interessant. Was können Sie Mietern, Mieterinnen empfehlen? Die sind ja erstmal gegenüber dem Vermieter eher hilflos, weil der gestaltet den Heizungsbetrieb.
Das stimmt, das ist vollkommen richtig. Also Grund für Heizkosten sind natürlich die Heizanlage und der energetische Zustand des Gebäudes. Aber Mieter haben auch kleinere Stellschrauben, um Heizkosten zu sparen und den Heizenergieverbrauch zu senken. Es gibt eine Faustregel, wenn die Temperatur in der Wohnung um 1 Grad gesenkt werden kann im Durchschnitt, spart das 6% der Energie ein. Das ist schon mal ein kleiner Schritt. Am besten lässt sich die Heiztemperatur mit Thermostaten, zum Beispiel programmierbaren Thermostaten, regeln. Da kann man auch einstellen, ja, wie warm es gerade genau in einer Wohnung auch sein soll oder wie es in jedem Zimmer sein soll. Und das motiviert einen vielleicht noch stärker zu schauen, dass man dann auch die Heizung herunterdreht, wenn man einen Raum nicht benutzt oder wenn man die Wohnung verlässt, dass man dann auch daran denkt, die Heizung herunterzudrehen. Das Gleiche gilt fürs Lüften. Häufig wird noch kippgelüftet oder die Heizung sogar dabei angelassen. Dabei empfehlen wir, die Heizung auszustellen, das Fenster weit aufzureißen, frische Luft reinzulassen für 5 Minuten im Winter und dann das Fenster wieder schließen. Auch das ist eine gute Kostenersparnis. Und als letzten Punkt ist auch das Warmwasser interessant. Auch das wird ja erwärmt und verbraucht damit Energie. Und mit kleinen Maßnahmen wie zum Beispiel einem Sparduschkopf kann 50% des Wassers gespart werden und damit auch 50% der Energie, die für die Warmwasserbereitung erbracht werden muss.
Was die Thermostate angeht, gibt es da einen Anspruch gegenüber dem Vermieter, Herr Wall? Dass man ein modernes Thermostat beanspruchen kann?
Ja, Thermostatventile müssen vorhanden sein. Das ist schon seit langer Zeit vorgeschrieben. Aber diese programmierbaren Thermostatventile, darauf habe ich als Mieter keinen Anspruch. Aber ich darf diese Ventile selber einbauen als Mieter. Das ist nicht besonders schwierig.
Es ist teuer. Es ist teuer.
Aber ich kann, wenn ich ausziehe, diese Thermostatventile wieder abschrauben und mitnehmen und dann die alten wieder einbauen. Und so teuer sind die auch gar nicht. Vielleicht kann der Herr Steinfeld dazu noch was sagen. Ja. Gut, wenn man jetzt die ganze Wohnung zusammenrechnet, aber ich denke, das rentiert sich dann aber auch, was die Einsparung angeht.
Ich denke auch. Also wenn man schon einen hohen Verbrauch hat und damit wirklich gut zurechtkommt, dann kann man das auch einsparen. Ich denke auch, dass man mit manuellen Thermostaten, also mit den Ziffern drauf und den Symbolen, auch schon seine Temperatur steuern kann. Mit programmierbaren Thermostaten ist es noch ein bisschen einfacher und genauer, aber auch wenn man schon vorhandene Thermostate hat, kann man die auch ganz gut mitnutzen. Und ja, wie Herr Wall gesagt hat, ist es auch praktisch, wenn man die wieder mitnehmen kann. Und dann auch weiterverwenden kann, wenn man ausgezogen ist. Und die Kosten sind, glaube ich, bei 10, 20 Euro pro Thermostat. Ist also auch überschaubar.
Ein Haus zu dämmen oder die Heizungsanlage auszutauschen ist sehr teuer für die Vermieter. Herr Steinfeld, haben Sie denn auch für die Vermietenden eine Empfehlung, wie man vielleicht auch unterhalb so einer hohen Kostenschwelle schon was machen kann, damit die Heizkosten sich etwas besser kontrollierter sind?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht bei jedem steht schon direkt der Austausch der Heizungsanlage bevor. Und eine Sanierung ist vielleicht auch vor ein paar Jahren schon erfolgt gewesen. Es gibt trotzdem noch kleinere Stellschrauben. Das ist einmal der hydraulische Abgleich. Damit lässt sich das Heizsystem nochmal im Gebäude besser einstellen und optimieren. Und das spart auch einiges ein. Und die Kosten für einen hydraulischen Abgleich sind gar nicht so hoch und werden auch zu 20% noch bezuschusst. Und dann gibt es noch eine Sache, dass in vielen Heizanlagen noch alte Heizungspumpen eingebaut sind, die besonders viel Strom verbrauchen. Und hier lohnt sich auf jeden Fall die Investition in eine Hocheffizienzpumpe, die dann nur noch einen Bruchteil von dem Strom verbraucht, wie eine alte Pumpe.
Herr Happ von Hausengrund, können Sie die Empfehlungen teilen oder auch weitergeben? Oder sagen Sie, das ist schwierig, da gibt es doch irgendwelche Haken?
Nee, die Empfehlung kann ich durchaus teilen. Ich kann da vielleicht noch eine Empfehlung ergänzen. Man sollte vielleicht auch nochmal drauf schauen, wie die Heizung eingestellt ist. Also, dass man da nochmal einen Fachmann kommen lässt und nochmal schaut. Also gerade so Nachtabschaltung und sowas, das sollte natürlich dann auch da sein, oder dass zumindest die Temperatur nachts reguliert ist. Das finden nicht alle Mieter gut, aber es spart natürlich schon erhebliche Kosten ein, wenn man die Heizung nachts einfach mal ein bisschen runterfährt.
Gibt es da einen Pflichtrahmen für Eigentümer? Also ich meine, auf 11 Grad runterfahren kann ja nicht das Richtige sein.
Nee, richtig. Sie müssen natürlich immer gewährleisten, dass die Minimaltemperatur, die erreicht werden muss, sind 16 Grad in der Wohnung nachts. Ne? Also tagsüber natürlich mehr, aber dass man in bestimmten Räumen, das muss mindestens 16 Grad sein, also dass man nachts auch nicht so friert. Das ist auch immer so eine Frage. Also das ist tatsächlich, da kriegt man, je nachdem wie groß das Haus ist, kann man dann natürlich auch immer ein bisschen Rücksprache mit dem Mieter halten. Aber dann hat man bei denen zumindest das Bewusstsein. Wenn ich jetzt mit den Mietern drüber spreche und sage, sollen wir die Heizung nachts ein bisschen runterfahren, wenn die sich dann positiv dafür entscheiden, dann nehmen sie das auch in Kauf, dass es da ein bisschen kälter ist. Manche sagen aber auch, nee, wollen sie nicht, oder die stehen halt früh morgens auf, sodass man da die Zeiten dann da vielleicht mal ein bisschen gucken muss, wie man das reguliert. Aber dann ist das wenigstens bewusst und dann gibt es darüber keinen Streit.
Jetzt haben wir seit dem 1. Dezember 2021 eine neue Heizkostenverordnung. Frau Martinsen, die Hörerin, hatte das bereits erwähnt und auch gesagt, das ist alles nicht besonders verständlich. Da geht es unter anderem um die Fernablese. Herr Happ, worum geht es da genau? Genau.
Da geht es konkret darum, dass ich jetzt verpflichtet bin, wenn ich neue Zähler einbauen muss, dass diese dann fernablesbar sind. Und fernablesbar heißt, dass nicht, wie man es normalerweise kennt, jemand in der Wohnung vorbeikommt und dann auf die Heizung schaut, beziehungsweise auf den Zähler schaut und guckt, was drauf ist, sondern dass er die Wohnung nicht betreten muss, sondern die von außen die Zähler ablesen kann.
Also vor der Haustür.
Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann sein, dass er sozusagen noch vor die Wohnung kommen muss und dann im Treppenhaus was abliest. Es gibt aber auch Möglichkeiten, oder manche gibt es auch, dass man nur vorbeifahren muss, sozusagen vor dem Haus, das dann per Funk empfangen kann. Und dann gibt es natürlich aber auch schon die Technologie, dass das praktisch übers Internet dann weitergeleitet wird. Da muss dann gar keiner mehr vorbeikommen. Und das Entscheidende ist, ich muss diese Zähler einbauen und ich muss auch zukünftig weitere Informationen dem Mieter zur Verfügung stellen, wenn ich so fernablesbare Zähler habe, zum Beispiel den monatlichen Verbrauch.
Herr Wall, gute Lösung, schlechte Lösung?
Nein, das ist erstmal eine gute Lösung, weil die Mieter profitieren ja auch davon. Dieses ganze Theater um den jährlichen Ablesetermin fällt weg. Und so viel teurer sind die Geräte auch nicht. Das war früher mal anders, aber mittlerweile haben sich die Preise ein bisschen eingependelt. Das ist einfach ja die Zukunft. Und diese Verdunstungsröhrchen, die es jetzt noch vereinzelt gibt, sind ja auch sehr ungenau. Und die werden auch nach und nach dann verschwinden aus den Wohnungen.
In diese Abrechnungen sind dann häufig Messdienstleister verwickelt. Und wir haben einen Anrufer aus der Uckermark. Sie möchten gerne, anonym ohne Ihren Namen zu nennen, über Erfahrungen mit einem Messdienstleister berichten. Ich weiß nicht, ob wir hier den Namen nennen sollten, aber berichten Sie doch von Ihren Erfahrungen, bitte.
Ja, guten Tag. Ich habe durch einen Zufall erfahren, in welche quere Regeln ich komme. Und zwar, mein Messdienstleister und mein Vermieter haben so ihre Auseinandersetzung, in die ich nicht involviert worden bin. Aber was ich rausbekommen habe, indem ich meinen Vermieter angerufen habe, ein Wohnungsunternehmen, und indem ich geschrieben habe, ist, dass die unterjährige Verbrauchsinformation schriftlich, wenn sie also in meinem Briefkasten landet, 41 Euro pro Jahr kostet. Ich will natürlich nicht mein Geld in 12 Zetteln anlegen. Vor allen Dingen habe ich eine Hauptwohnung und eine Nebenwohnung. Und dann weiß ich selber, dass in der Hauptwohnung eben die Heizung ausgedreht ist und ich weniger Verbrauch habe. Weil aber ich nicht zufrieden war damit, habe ich dann nochmal meinem Vermieter geschrieben. Und er hat mir genau das schriftlich zurückgeschrieben. Dann hatte ich also nicht nur die Aussagen vom Telefon. Dann habe ich Techem eine Eingabe geschrieben am 12.04. ohne Antwort. Und dann aufgrund von anderen Sachen habe ich ans Bundeswirtschaftsministerium geschrieben und ans Umweltamt. Nicht, weil ich freie Zeit habe in meiner Dreischichtarbeit, sondern weil ich die Faxen dicke hatte. Eine Antwort habe ich nicht bekommen seit 12.04. Techem teilte außerdem noch mit, nur wer eine E-Mail-Adresse hat im ganzen Haus, nicht nur die einzelnen Mieter, der muss keine 41 Euro bezahlen. Die 41 Euro will natürlich nicht mein Wohnungsunternehmen bezahlen, sondern die werden dann an die Mieterinnen und Mieter weitergereicht.
Ja. Ich möchte das gerne mal weitergeben. Also grundsätzlich Heizkostenverordnung, wie sieht das aus mit den Kosten, die dabei entstehen? Vielen Dank erstmal an die Hörerinnen. Herr Wall, fangen Sie mal an, zum Beispiel, wenn jetzt monatlich die Mietenden informiert werden über den Energieverbrauch. Das kostet natürlich Geld. Also ist diese Kostengestaltung, auch die Auseinandersetzung mit den Messdienstleistern, da gibt es ja noch mehr, läuft die so, wie sich das wünschen vom Mieterbund, oder ist das eher schwierig?
Ja, teilweise schwierig. Also zunächst nochmal zur Erläuterung. Die neue Verordnung schreibt jetzt vor, dass der Mieter monatlich eine Information über seinen Verbrauch erhalten muss, wenn er schon fernablesbare Geräte in der Wohnung hat. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, diese Information zu übermitteln, entweder in elektronischer Form oder per Post. Und wir vom Mieterbund sind der Auffassung, dass der Vermieter oder seine Abrechnungsfirma immer auch eine Übermittlung auf elektronischem Wege anbieten muss. Und dann ist es auch nicht so teuer. Dann sind die Kosten, bewegen sich jährlich so im einstelligen Bereich. Das sind dann nicht mehr als 10 Euro, die anfallen. Und wenn der Vermieter aber seinerseits darauf besteht, dass er das mit der Post übermittelt, sind wir vom Mieterbund der Auffassung, dann muss er diese Kosten selber tragen. Andererseits empfehlen wir dann auch den Mietern, dass sie auch bereit sind, ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen. Es gibt auch andere Wege. Einige Abrechnungsfirmen bieten eine App an, die man aufs Handy runterlädt. Da empfehlen wir, dass der Mieter davon Gebrauch macht. Nur wenn der Mieter eben kein Internet hat, dann muss eine andere Lösung gefunden werden. Aber so hat es sich wohl auch die Bundesregierung als diejenigen, die für die Heizkostenverordnung dann zuständig ist, auch gedacht. Das kann man aus der Begründung herauslesen. Also ja, elektronische Übermittlung soll Vorrang haben.
Ja, Herr Happ, könnte man da Dinge einfacher machen? Auch die Hörerin hat ja auch viel Schwierigkeiten gehabt.
Ja, sicherlich. Also bei dieser Regelung ist sicherlich Verbesserungsbedarf oder Verbesserungspotenzial vorhanden. Insbesondere stimme ich der Hörerin vollkommen zu. Diese 41 Euro, die sie da zahlen muss, sind natürlich, die muss man dann erstmal durch Verbrauchssenkung wieder einsparen. Also das ist, denke ich, schwierig. Es ist aber auch tatsächlich so, ich habe als Vermieter diese Pflicht, diese Informationen zur Verfügung stellen und irgendwie muss ich das halt machen. Ich schaffe das inzwischen in der Regel nicht mehr ohne einen Messdienstleister, weil ich da immer so Verbrauchswerte angeben muss, die ich gar nicht habe, die nur die Messdienstleister haben. Das heißt, ich bin eigentlich darauf verpflichtet, praktisch einen Messdienstleister zu beauftragen. Jetzt weiß ich das so, wir vertreten ja die kleinen privaten Vermieter. Die meisten Anfragen, die wir dazu bekommen, sind auch tatsächlich die, wie kann ich denn vermeiden, dass der Mieter jetzt so hohe Mehrkosten hat. Und da ist es natürlich, also erstmal, ich komme nicht drum rum, ihm diese Informationen zur Verfügung stellen. Und die meisten wollen dann aber tatsächlich auch gucken, dass sie das irgendwie elektronisch machen. Also die Dienstleister bieten das an, dass man so ein Portal hat. Ich brauche dann aber halt die E-Mail-Adresse vom Mieter. Wenn der mir die nicht geben will oder den Messdienstleister nicht geben will, dann habe ich halt ein Problem. Ich habe eine gesetzliche Pflicht, dem die Informationen zur Verfügung zu stellen. Wenn ich keine Möglichkeit vom Mieter bekomme, ihm elektronisch was zur Verfügung zu stellen, dann kann ich nur auf die Post zurückgreifen. Ja. Und das ist aber halt teuer. Und jetzt gibt es aber tatsächlich auch schon, manche Messdienstleister sagen auch, die bieten das gar nicht an, dass sie das per Post machen, weil die sagen, das ist unwirtschaftlich. Weil dann versuchen die darüber eine Ausnahme zu kreieren, ob das zulässig ist, dass man es deswegen drauf verzichtet, ist strittig. Ich glaube nicht. Aber die hohen Kosten, die will eigentlich niemand haben. Weder der Vermieter noch der Mieter.
Und die Messdienstleister sind nicht verpflichtet worden, ihre Kostenkalkulationen insgesamt offenzulegen. Das fehlt noch so ein bisschen im Gesetz. Alexander Steinfeld, ganz kurz für CO2 Online. Gut gemeint, schlecht gemacht.
Die Heizkostenverordnung?
Ja. Also die Fernablese und die monatliche Information. Die monatliche Information
auf jeden Fall
als Kostentreiber.
Richtig, also die Darstellung und die Aufbereitung der Information könnte noch viel klarer sein und viel zugänglicher auch für die Nutzer, für die Mieter, um dann wirklich auch Ableitungen daraus treffen zu können, Maßnahmen zu treffen, wie sich der Verbrauch dann reduzieren lässt und da einfach nur noch mehr Post zugeschickt zu bekommen oder Mail zugeschickt zu bekommen, die man nicht versteht, das ist natürlich nicht der Sinn davon.
Mhm. Frau Kraft aus Berlin hat uns angerufen. Sie haben eine Frage zur Verjährung bei Abrechnungen.
Ja, hallo, aus dem hochsommerlichen Berlin. Ich habe folgende Frage. Ich habe mehrere Jahre Gutschriften und habe aber aus schicksalshaften Gründen, also Schicksalsschlägen und technischen Gründen, die nicht immer sofort mit der Jahresabrechnung dann im Folgemonat verrechnet, sondern habe die dann auflaufen lassen. mich Ende letzten Jahres dann mal hingesetzt. Dann kamen viele hundert Euro zusammen und habe dann in Etappen gedacht, würde ich dann für den letztes Jahr Dezember, für Januar habe ich dann angekündigt und auch tatsächlich gleich verrechnet einen eigenen Betrag von ein paar hundert Euro. Und da hat dann der Vermieter reagiert und gesagt, nee, das soll ich so nicht machen. Also und habe noch angekündigt, für den Februar dann den zweiten Teil abzuziehen, damit wir wieder quitt sind auf null. Also der hat keinen Nachteil gehabt in den letzten Jahren, sondern konnte damit arbeiten. Und dann habe ich aber erfahren müssen, dass da auch Sachen schon verfallen sind. Also 119 Euro für von vor über drei Jahren. Jetzt ist meine Frage, und er würde dann den zweiten Teil, den ich da angekündigt habe, den ersten hat er sozusagen durchgehen lassen, aber dass ich das so nicht machen darf. Und er würde dann den zweiten Teil selber überweisen. Da ist bis heute nichts passiert. Das hat er im Januar angekündigt. Jetzt bin ich am Überlegen, mache ich es nun nochmal so mit der ausstehenden Guthabensumme? Und könnte ich auch nochmal darum bitten, sozusagen, das ist doch eine Frage der Ehre wäre, auch wenn es über drei Jahre her ist, mir die anderen 119 Euro da vielleicht auch trotzdem noch wieder zurückzuzahlen. Denn es ist ja eine Gutschrift gewesen. Ja, das wäre meine Frage. Ja,
Herr Wall.
Wir haben im Prinzip ist da die dreijährige Verjährungsfrist und die Verjährungsfrist.
Das wusste ich vorher nicht,
ja. Beginnt aber erst immer am Ende des Jahres zu laufen.
Ja.
Jetzt muss ich überlegen, also um welchen Zeitraum geht es jetzt?
Ja, ich habe es jetzt gerade nicht aktuell vor mir liegen, aber es hat auch diese drei Jahre mit dem Ende des Jahres hat es praktisch schon überschritten gehabt. Ja. Also das wäre jetzt noch eine Summe, auf die ich praktisch fallen lassen müsste von 119. Jetzt stehen noch irgendwie 400 aus, die noch aktuell gültig sind, die aber noch nicht zurücküberwiesen hat. Und ich überlege, ob ich jetzt einfach dann doch selbstständig mit der nächsten Miete das dann verrechne. Weil er jetzt auch nicht reagiert hat, das von sich aus zu machen, obwohl er es angekündigt hat.
Ich würde gern Folgendes tun, Frau Kraft, wir haben ja Ihre Telefonnummer, wir schalten Sie und Herrn Wall danach zusammen, aber Herr Wall und Herr Happ sagen uns mal ganz kurz, wie ist das grundsätzlich mit der Verjährung und kann man einfach Miete und Nachzahlungen miteinander verrechnen?
Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass diese Ansprüche irgendwann verjähren. Man sollte die deswegen natürlich rechtzeitig geltend machen und dann auch entsprechend nachbohren. Wenn man dann da tatsächlich immer noch keinen Erfolg hat, dann bleibt einem irgendwann nichts anderes mehr übrig, als dass man dann eine Klage einreicht. Und ansonsten, Sie können dann natürlich das verrechnen. Also ne, können Sie erstmal machen, dann wird der Vermieter vielleicht dann in dem Moment sagen, naja, das funktioniert so nicht und er wird das einfordern. Dann haben Sie aber irgendwann den Gerichtsstreit und dann, ich sage mal, zumindest die Gefahr, dass das verjährt, haben Sie dann nicht mehr, wenn Sie drüber streiten. Und dann wird das wahrscheinlich letztendlich, ich meine, wie wird ein Gericht entscheiden? Gericht wird irgendwann entscheiden, Sie schulden die Miete, aber Gericht wird, wenn das noch nicht verjährt ist, entscheiden, dass Ihnen die Ansprüche zustehen, wenn die berechtigt sind. Und letztendlich wird das Gericht irgendwann dann auch die Ansprüche gegeneinander verrechnen. Also vom Ergebnis her kommt das Gleiche raus. Da ist dann die Frage, ob der Vermieter da in dem Moment dann das wirklich drauf ankommen lassen sollte.
Herr Happ, ganz kurz.
Das war ich schon.
Ach, Entschuldigung.
Herr Wall,
wir können uns nicht sehen. Ich bitte um Entschuldigung.
Genau. Der Wall vom Mieterbund, ja, normalerweise zahlen die Vermieter das Guthaben ja aus, nachdem sie dann die Abrechnung auch dem Mieter zugeleitet haben. Und wenn der Vermieter das nicht von sich aus macht, dann muss ich meinen Anspruch dann eben durchsetzen und ich könnte das dann auch zum Beispiel mit den laufenden Mietzahlungen verrechnen, einen Aufrechnungsanspruch. Und zur Verjährung, also wenn es jetzt um eine Abrechnung zum Beispiel für den Zeitraum 2018 geht, die erhält der Vermieter dann im Jahre 2019 und dann beginnt die Verjährungsfrist 2020, sodass ich dann drei Jahre Verjährungsfrist habe, wäre dann also Ende 2022 erst verjährt, immer drei Jahre. Also für 2019 könnte ich dann, also für 2018 den Zeitraum, den ich, da habe ich die Abrechnung 2019 erhalten, könnte ich noch geltend machen, bis zum Abrechnungszeitraum 2018.
Thomas Meinhardt hat zusammen mit dem Team vom Hörertelefon Fragen gesammelt.
Ja, Herr Radloff möchte wissen, wie ist das denn in einer Wohnung, die Fernwärme hat? Mein Fernwärmeanbieter schickt mir keine monatlichen Informationen. Ich bekomme dann immer nur mit der Jahresabrechnung die Informationen, auch über Preiskostenerhöhungen oder Preissteigerungen.
Wer möchte?
Also das ist jetzt wieder die Frage, Gerold Happ von Haus und Grund, da ist jetzt wieder die Frage, ist das jetzt eine vermietete Wohnung oder ist das ein Eigentümer, der in der Wohnung ist? Weil per se die Fernwärme wird ja eigentlich auch in der Regel nicht direkt mit dem Mieter abgerechnet.
Das ist eine vermietete Wohnung. Also der, genau, Mieter, dann, der Mieter stellt die Frage.
Genau, der Mieter stellt die Frage, aber der Vermieter rechnet mit ihm ja auch über die Fernwärme ab in der Regel. Und dann kriegt er die natürlich von dem Vermieter und nicht unbedingt von dem Fernwärmeversorger. Das ist aber tatsächlich auch noch ein Problem, wenn ich als Vermieter diese Informationen zwischendurch nicht bekomme, dann kann ich die natürlich auch nicht weiterreichen.
Und die Preissteigerung, die muss der Vermieter dann auch ankündigen oder muss ich da auch einfach abwarten?
Die Preissteigerung, das ist natürlich immer schwer. Also wenn ich jetzt als Vermieter eine Preissteigerung bekomme, dann könnte ich überlegen, ob ich versuche, die Betriebskostenvorauszahlung anzupassen. Da kann man, glaube ich, auch drüber streiten, ob man das jetzt einfach so zwischen den Jahren machen darf oder ob man das immer nur nach einer Abrechnung machen darf. Hier gibt es natürlich einen triftigen Grund, die dann anzupassen. Oder man sollte zumindest aber den Mieter vielleicht drüber informieren und dann ihn sonst bitten, die anzupassen, weil das ist ja auch immer eine Vereinbarung. Ich habe einen Anspruch drauf, dass ich das sozusagen anpassen darf nach einer Abrechnung. Zwischen den Jahren kann ich das aber natürlich auch jederzeit machen, wenn das einvernehmlich ist. Und das ist ja im Interesse von beiden, dass die Vorauszahlungen angepasst werden, damit am Jahresende nicht so hohe Nachzahlungen sind.
Das ist
ganz,
ja,
darf ich mal ganz kurz dazwischen? Darf ich Einfluss nehmen als Mieter auf den Anbieter, auf den Energieversorger?
Das können Sie nicht direkt. Also Sie haben da so einen Anspruch darauf, dass es wirtschaftlich ist, die Betriebskosten. Wenn jetzt, also der Vermieter kann jetzt nicht praktisch den teuersten Anbieter am Markt nehmen, woran er ja auch gar kein Interesse hat. Also da könnte ich dann eventuell einfließen. Aber ich habe jetzt nicht den Anspruch darauf, dass der Vermieter zum Beispiel jetzt monatlich guckt, was ist der günstigste Anbieter und dann permanent immer zu dem günstigsten Anbieter wechseln. Da habe ich tatsächlich keinen Einfluss drauf.
Und wie wir erfahren haben in den letzten Monaten, mancher schmerzlich der billigste Anbieter ist nicht immer notwendigerweise derjenige, der mich gut und dauerhaft versorgt. Uns haben ganz viele Fragen erreicht. Noch einmal zu der verbrauchsabhängigen Abrechnung von Heiz- und Warmwasserkosten. Die Vorgabe sind, dass diese Kosten zu mindestens 50%, höchstens 70% nach dem tatsächlichen Verbrauch abgerechnet werden können zwischen den Mietern. Und viele ärgern sich darüber, dass da keine Abweichung möglich ist. Beziehungsweise vielleicht Herr Wall und Herr Happ nochmal alle beide. Wie ist die Rechtslage und wo wären Spielräume nach oben und nach unten?
Ja, Gerold Happ.
Ja, von Haus und Grund. Ich, ja, danke. Genau, wir sehen uns nicht. Grund,
genau. Ich, nee, also es ist tatsächlich, ich habe da einen Spielraum zwischen 50% und 70%. Es gibt allerdings eine Regelung in der Heizkostenverordnung. Das gilt für Gebäude, die energetisch nicht so hochwertig sind, die mit Öl- und Gasheizung versorgt werden und bei denen die freiliegenden Leitungen der Wärmeverteilung überwiegend gedämmt sind. Da muss ich dann auf 70 gehen. So, ich
70% nach tatsächlichem Verbrauch und 30% nach Wohnfläche, korrekt?
Genau, das ist diese eine Ausnahme, wo es konkret vorgeschrieben ist. Ansonsten gibt es halt diese Wahlmöglichkeiten zwischen 50, also irgendwas dazwischen und 70, 30. Unsere Erfahrung ist jetzt auch, und da, das hat, glaube ich, auch Herr Steinfeld bestätigt, ich glaube, die meisten machen tatsächlich eher 70, 30. Also, der Verbrauchsanteil,
also 70% Verbrauch und 30% Wohnfläche.
Genau. Mhm. Ansonsten, also außerhalb dieses Rahmens ist halt schwer, ne, sich da zu bewegen. Mhm. Aber ansonsten standardmäßig dürften die meisten tatsächlich eher 70 nehmen. Mhm. Und jetzt hatten wir ja vorher auch noch diese Anmerkung von der Frau Martinsen, die mich ein bisschen überrascht hatte. Da war ja diese Aussage, dass das zwischen dem Vermieter und dem Versorgungsunternehmen vereinbart wird und man das nicht ändern kann.
Jetzt, ich glaube, der Messdienstleister, also zwischen
genau,
den Messdienstleister.
Entschuldigung, dem Messdienstleister, richtig. Jetzt war sie im großen Wohnungsunternehmen Mietern. Also nach meiner Erfahrung ist das eher so, dass ich als Vermieter mich natürlich daran gucke, was mit dem Mieter orientiert ist und was ich machen muss. Und ich gebe dann dem Messdienstunternehmen die Vorgaben und nicht andersrum.
Ich vermute
schließlich
mal,
sind die ja auch mein Dienstleister.
Ja.
Und wenn das jetzt ein großes Wohnungsunternehmen ist, kann ich mir vorstellen, dass es bei denen vielleicht ein bisschen problematischer ist, das umzustellen, weil die ja viel mit Technik und all sowas arbeiten. Ich denke, bei den kleinen Vermietern ist das vielleicht einfacher.
Ich vermute, dass der Messdienstleister für jede Vertragsänderung Geld haben möchte. Herr Wall, mögen Sie ergänzen?
Ja, wir vom Mieterbund bekommen da auch häufig Beschwerden. Warum werden die Heizkosten nach 50% nach Verbrauch abgerechnet und 50% nach Wohnfläche? Wir möchten, dass 100% nach Verbrauch oder zumindest 70% nach Verbrauch abgerechnet werden. Aber das ist ein Punkt, den man jetzt als Laie nicht so einfach durchblickt. Der Grund, warum jetzt ein Teil der Kosten nicht nach Verbrauch abgerechnet werden, ist eben, dass auch viele Kosten unabhängig vom Verbrauch entstehen. Das sind zum einen die sogenannten Heiznebenkosten für die Wartung der Anlage, Messgeräte, Abrechnungsfirma, Schornsteinfeger. Und es gibt auch noch Verluste, die entstehen bei der Wärme, bevor sie bei den Mietern an den Heizkörpern ankommt. Und das können die Mieter auch nicht durch ihr Verbrauchsverhalten beeinflussen. Das sind dann sogenannte Abgasverluste, also das, was durch den Schornstein verloren geht. Das sind Bereitstellungsverluste, weil die Anlage rund um die Uhr in Betrieb gehalten werden muss, auch wenn keiner Wärme abnimmt. Das sind Transportverluste, bevor die Wärme an den Heizkörpern dann ankommt, geht auch wieder was verloren. Und wenn diese Verluste so hoch sind, dann ist es eher empfehlenswert, auf 50% zu gehen und nicht auf 70%.
Wir kommen zu weiteren Hörerfragen mit der großen Bitte an die Gäste, diese sehr kurz zu beantworten, damit wir möglichst viele durchbekommen. Thomas Meinhardt.
Das nächste Stichwort ist Leerstand. Wie wird Leerstand berücksichtigt? Das kann die Zweitwohnung sein, die Ferienwohnung oder auch Leerstand, weil die Wohnung renoviert wird oder nicht vermietet ist. Wie fällt das in den Heizkosten aus? Wie schlägt das zu
Boden? Ja, oder insgesamt in den Nebenkosten. Erstmal vielleicht Herr Happ vom Haus und Grund.
Ganz kurz, Leerstand trägt der Vermieter.
Herr Wall, wie ist das aus Ihrer Sicht? Gibt es da häufiger Probleme, auch dass geklagt wird, dass Leerstand nicht korrekt abgerechnet wird?
Ja, kommt hin und wieder vor. Wenn nach Wohnfläche eben abgerechnet wird, dann muss ich gucken. Und jetzt stehen jetzt ein, zwei Wohnungen leer, dann muss ich meine Abrechnung vielleicht mal mit der Vorjahresabrechnung vergleichen. Und wenn sich da die angegebene Gesamtwohnfläche verkleinert hat, in Anführungsstrichen, dann ist da irgendwas merkwürdig. Dann will der Vermieter tatsächlich die Leerstandskosten auch umlegen. Und da muss man das kontrollieren.
Thomas Meinhardt?
Ja, wie ist es mit Zweit- und Ferienwohnungen, die nur zeitweise genutzt werden? Schlagen die zum gleichen Kostenanteil zu Buche wie eine ständig vermietete Wohnung? Oder bewohnte Wohnung, muss man ja sagen.
Also wenn da jetzt ein Mieter drin ist, der die Wohnung nur sozusagen temporär nutzt, der wird natürlich genauso abgerechnet wie jeder andere Mieter auch, nur wird sein Verbrauch vermutlich geringer sein. Das heißt, der Anteil der Verbrauchskosten, der dürfte bei dem natürlich erheblich geringer sein. Aber die Grundkosten beziehungsweise bei den Abrechnungen nach Quadratmetern wird der behandelt wie jeder andere Mieter auch.
Frau Ackermann aus Kaiserslautern sagt, ich bezahle jährlich in der Nebenkostenabrechnung 97 Euro für den Kabel-Satellitenanschluss. Das bezieht sich auf einen Sammelvertrag des Kabelanbieters. Ich besitze aber gar kein Fernsehgerät, benutze also diesen Kabel-Fernsehanschluss gar nicht. Muss ich den trotzdem bezahlen? Also jetzt ja, um den Sammelvertrag.
Also Gerold Happ, ja, müssen Sie als Mieter zahlen. Das sind halt Kosten, die für die Anlage anfallen. Also oder anders formuliert, Sie müssen es noch zahlen. Da gibt es demnächst eine Änderung, dass solche Sammelverträge ohnehin nicht mehr so funktionieren wie bisher. Aber aktuell ist es so, Sie müssen den zahlen. Das ist auch, Sie können auch nicht mit dem Argument, dass Sie die Treppen immer nehmen und den Fahrstuhl nicht nutzen, sagen, Sie zahlen den Fahrstuhl nicht. Das sind dann die Grundkosten, ne? Also man kann ja manchmal noch was dazu buchen. Das muss man dann natürlich nicht machen.
Ja, und ab dem 1. Juli 2024 muss jeder seinen eigenen Vertrag machen? Für Kabel- und Breitbandversorgung?
Es wird auf jeden Fall schwer, diese Versorgung sozusagen abzurechnen. Das kann man dann nicht mehr machen, diese Grundkabel. Das kann man dann vielleicht noch in Einzelfällen machen. Ich glaube, wenn man die Technik aufrüstet mit Glasfaser, dann wird es ein bisschen, geht das eventuell noch. Aber ja, grundsätzlich muss dann sich eigentlich ja jeder praktisch selber drum kümmern. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich im Vertrag oft zum Vermieter, Mieter, habe ich da natürlich Regelungen drin, dass der Vermieter einen damit versorgt. Jetzt ist es gesetzlich nicht mehr vorgesehen, dass er macht. Da wird bestimmt noch viel Unmut oder Streit auch auf Vermieter und Mieter zu kommen.
Okay, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Thomas Meinhardt.
Ja, wie schaut es aus mit Einliegerwohnungen und in zwei Familienhäusern, wo zwei getrennte Mieter sind, also es ist zwar ein Zweifamilienhaus, aber der Eigentümer wohnt nicht mehr da, zwei vermietete Wohnungen oder eine vermietete Wohnung und eine Einliegerwohnung. Welche Regelungen gelten da ganz allgemein? Oder fällt das als Zweifamilienhaus völlig aus der Heizkostenverordnung raus?
Also wenn jetzt zwei Mieter in einem Zweifamilienhaus wohnen, gibt es keine Besonderheiten. Da muss ganz normal nach Heizkostenverordnung abgerechnet werden. Wenn eine von beiden Wohnungen durch den Vermieter bewohnt wird, dann kann man vereinbaren, dass nicht nach Heizkostenverordnung abgerechnet wird, zum Beispiel einfach durch zwei geteilt wird oder nach Personenzahl oder Fläche verteilt wird. Das kann man machen, muss aber dann vereinbart sein.
Weiter.
Der Stromverbrauch zum allgemeinen Strom gehört natürlich die Beleuchtung des Treppenhauses und vielleicht eine Außenbeleuchtung. Wie schaut es aber aus, wenn mit dem allgemeinen Strom auch die Warmwasserpumpe betrieben wird? Da gibt es ja Leute, die duschen sehr viel oder sehr früh und abends nochmal. Wie schaut es dann aus mit dem Warmwasserverbrauch und der Abrechnung von Wasser und Strom?
Diese Kosten werden dann eigentlich mit über die Heizkostenabrechnung abgerechnet. Das heißt, das wird dann auch entsprechend verteilt.
Dann gibt es noch eine Anregung eines Hörers, der sagt, wenn man vielleicht nicht ganz sicher ist, wie groß sind denn die Quadratmeter meiner Wohnung, dann könne man ja vielleicht auch einen Grundbuchauszug anfordern. Hat man als Mieter das Recht dazu, da eine Auskunft zu bekommen? Und vor allen Dingen steht in dem Grundbuch dann auch die Quadratmeterzahl meiner Wohnung ganz genau.
Gerold Happ nochmal. Nein, also zu beidem nein. Erstens, ob ich einen Grundbuchauszug haben kann, ich brauche ein berechtigtes Interesse. Muss man immer schauen, aber da steht das in der Regel auch gar nicht drin. Das könnte drinstehen, wenn es eine Eigentumswohnung ist und dann man da entsprechend vielleicht noch andere Dokumente wie eine Teilungserklärung rausbekommt. Aber normalerweise steht im Grundbuch nur das Grundstück drin und dann vielleicht noch das Gebäude, aber da steht nicht drin, wie die einzelnen Wohnungen sind.
Darf ich ganz kurz eine Frage noch mal ergänzen zur Zählung? Hörer erkundigen sich auch, wie sieht es aus mit Wasserzählern in den Wohnungen? Also handelt sich um ein Haus mit 7 Parteien und es gibt 1- und 2-Personen-Haushalte und es gibt Haushalte mit vielen Kindern oder mit Kindern, mit mehreren. Gibt es eine Pflicht zum Einbau von Wasserzählern? Ist das sinnvoll? Wird das möglicherweise dann nur teurer, weil so eine Ablesung natürlich auch möglicherweise Geld kostet? Herr Wall vielleicht.
Ja, Wasserzähler sind schon seit längerem vorgeschrieben in Neubauten, aber eine Nachrüstungspflicht besteht nicht. Und das bedeutet auch, dass ich als Mieter keinen Anspruch habe gegen den Vermieter, dass er jetzt Wasserzähler einbaut. Es gibt in bestimmten Bundesländern Ausnahme. Das ist nämlich so, dass die einzelnen Bundesländer das selber regeln können, ob jetzt eine Pflicht besteht, auch mit Wasserzähler nachzurüsten. Und in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, auch früher Hamburg, da war so eine Nachrüstungspflicht vorgeschrieben, in allen anderen Bundesländern nicht.
So, wir müssen noch auf ein anderes Streitthema kommen. Thomas Meinhardt, tut mir leid, dass ich Sie jetzt unterbreche. Wir kommen gleich nochmal auf Ihre Fragen zurück. Es gibt einen Punkt, der möglicherweise auch Streit hervorrufen wird. Seit 2021 wird in Deutschland ja eine Klimaabgabe erhoben. Derzeit sind das 30 Euro je Tonne CO2, die durch Erdgas und Erdöl beim Heizen und Warmwassererzeugen entstehen. Umgerechnet auf den Liter Heizöl sind das 8 Cent. Oder 5 Cent pro Kubikmeter Gas. Und derzeit tragen die Mietparteien diese Abgabe allein. Ab 2023 plant die Bundesregierung dann eine Aufteilung zwischen Vermietenden und Mietenden, ein 10-Stufen-Modell nach CO2-Bilanz. Was ist gerecht? Und Daniela Siebert hat Stimmen dazu gesammelt.
Christine Hasche-Preuße ist Vermieterin und sauer. Sauer auf die Politiker, die sich diese CO2-Abgabe und deren Aufteilung zwischen Eigentümern und Mietparteien ausgedacht haben.
Also ich finde, dass ein ordnungspolitischen Skandal ersten Ranges, dass der Vermieter die CO2-Steuer, immerhin eine Verbrauchsteuer, für den Mieter mitbezahlen soll, obwohl er das Gas oder das Öl dort überhaupt nicht verbraucht.
Und auch nicht beeinflussen könne, wie viel warmes Wasser die Mieter nutzen oder auf welche Zimmertemperatur sie heizen. Und wer im Eigentum wohne, der müsse die Abgabe komplett alleine tragen. Eine Ungleichbehandlung, die sie für grundgesetzwidrig hält und für ungerecht. Die Hamburgerin vermietet 2 Immobilien, einen Flachdach-Bungalow und ein Mehrfamilienhaus. In beiden Häusern habe sie in den letzten Jahren immer wieder viel Geld investiert, auch um deren Energiebilanz zu verbessern, berichtet sie. Aber in Zukunft?
Das ist doch kein Anreiz, das ist doch eine Strafsteuer. Es handelt sich um eine Strafsteuer für Vermieterinnen mit Öl- und Gasheizung. Das Geld, was ich da an Steuern zahle, das fehlt mir ja dann für die energetische Sanierung.
Bei dem Mehrfamilienhaus habe sie sämtliche Fenster erneuert, meist durch Dreifachverglasung, das Dach neu dämmen und eine neue Gasheizung einbauen lassen, berichtet die Volkswirtin im Ruhestand. Immer, wenn Geld übrig war. Doch der Energieausweis sei dadurch nicht viel besser ausgefallen, ähnlich beim Bungalow. Wie sich das auf den Heizungsverbrauch ausgewirkt hat?
Das kann ich nicht sagen. Das Heizungsverhalten der Menschen ist sehr unterschiedlich. Wenn Sie da Leute haben, die den ganzen Tag zu Hause sitzen, meinetwegen Rentner oder Familien mit Kindern, die verbrauchen mehr als ein Single, der außer Haus ist. Man kann das nicht so vergleichen.
Wo Ihre Häuser 2023 im Stufenmodell einsortiert werden, ist noch unklar. Doch schon jetzt mischen sich in den Ausführungen von Christine Hasche-Preuße Wut und Frust. Auch weil bei der alten Bausubstanz aus den 60ern viele der heute propagierten Ideen nicht gut realisierbar seien.
Nicht überall kann man eine Solaranlage aufs Dach tun. Zum Beispiel mein Bungalow wird an der Südseite mit großen alten Bäumen verschattet. Da ist mit Solar nicht viel zu machen. Abgesehen davon, hier beim Hamburger Schmuddelwetter, ist das mit Solaranlagen auch schlecht.
Bei einer Fassadendämmung sieht sie derzeit mehr Nach- als Vorteile. Von einer Wärmepumpe hatte ihr ein Fachbetrieb abgeraten. Hört man sich unter Menschen um, die zur Miete wohnen, so wissen viele nicht, wie viel Aufschlag sie in diesem Jahr zahlen müssen, weil ihnen ihre Nebenkostenabrechnungen noch nicht vorliegen. Auch die geplante Neuaufteilung ist noch wenig bekannt. Dieser junge Single mit Einzimmerwohnung, 52 Quadratmeter, in einem Neubau in Berlin-Köpenick, wirft einen kurzen Blick auf die Grafik der kommenden 10-Stufen-Regelung und zeigt sich dann gelassen.
Ich glaube, ich hatte dreimal die Heizung an, wenn es wirklich kalt ist. Ich bleibe entspannt, aber es gibt ja auch noch genug andere Leute. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Als Mieter hat man gerade in Berlin ja sowieso schon Probleme, die Miete überzustemmen. Da ist ja jeder Cent, den man da einsparen kann, auf jeden Fall gut. Aber da ist noch Luft nach oben.
Will heißen, die Aufteilung könnte aus seiner Sicht gerne noch mieterfreundlicher werden. Sein Haus würde in einem mittleren Bereich des Modells landen, vermutet der Mann, der bei kühler Zimmertemperatur erstmal zum Kleiderschrank geht, statt zum Heizungsthermostat. Ein älteres Ehepaar aus der Nähe von Aachen bleibt beim Blick auf das 10-Stufen-Modell ebenfalls entspannt. Ihre Wohnung sei in einem Haus Baujahr 2004 mit Gasheizung. Und der Eigentümer habe von vornherein in eine gute Dämmung von Dach und Fassade investiert. Niedrige Heizkosten aufgrund einer guten Energiebilanz des Gebäudes bedeutet, die Mieter tragen bei der CO2-Abgabe den größeren Anteil.
Ich denke mal, dass wir hier so bei 80% landen. Da sind wir eigentlich sicher. Im Prinzip ist es schlecht, aber beide haben gut verdient und haben beide Rente. Ne?
Es trifft die jungen Leute viel schlimmer.
5 Cent CO2-Aufschlag pro Kubikmeter Gas müssen die Mietparteien derzeit zahlen. Bei einer Ölheizung wären es 8 Cent pro Liter. Bis 2025 wird sich der Aufschlag schrittweise verdoppeln. Eine Berlinerin, die derzeit 55 Quadratmeter in einem Gebäude aus den 50er Jahren bewohnt, schüttelt beim Blick auf die künftige Regelung nur den Kopf. Wie gut ihr Haus gedämmt ist, von wann die Heizungsanlage ist, das alles kann sie nicht beurteilen. Aber sie hat eine klare Meinung.
Also ich finde, es sollte ein Gleichgewicht sein. Ich finde schon, dass man einen Teil davon selbst zahlen muss, weil ich nutze ja das Wohnhaus. Aber alles... Nee, 50-50, mehr auf keinen Fall, würde ich sagen.
Daniela Siebert über den CO2-Aufschlag und wie er ab 2023 aufgeteilt werden soll. Alexander Steinfeld von CO2 Online. Ist das eine gute Lösung, das 10-Stufen-Modell?
Es ist auf jeden Fall ein Kompromiss. Und wir müssen ja sehen, dass der Großteil oder der größte Hebel beim Energieverbrauch ja beim Gebäude an sich liegt. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass der Vermieter dort einen Teil davon trägt, um die Anreize zu vergrößern, dann in Maßnahmen zu investieren. Aber natürlich darf man das Heizverhalten auch nicht außer Acht lassen. Also auch Mieter sind gefragt und gefordert, ihr Heizverhalten anzupassen und darauf Einfluss zu nehmen.
Thomas Meinhardt, wir haben noch Zeit für Hörerfragen.
Ja, Nachfrage nochmal zu dem warmen Wasser. Es gibt ein Mehrfamilienhaus, da sind Ein- und Zwei-Personen-Haushalte. Es sind aber auch Wohnungen da, wo Familien mit Kindern wohnen. Wie hat der Ein-Personen-Haushalt Anspruch darauf, dass es ihn nicht benachteiligt bei dem warmen Wasser? Was kann er verlangen?
Herr Happ vom Haus und Grund.
Naja, also die warmen Wasser werden ja genau wie die Heizkosten über die Heizkostenverordnung die Heizkostenabrechnung abgerechnet. Das heißt, es wird ja schon der Verbrauch berücksichtigt.
Über Wärmemengen Zähler.
Genau, genau. Das heißt also, es wird schon berücksichtigt, dass er weniger verbraucht als die anderen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch da immer der Anteil ist von den Grundkosten. Und das hat der Herr Wahl ja vorhin ganz richtig beschrieben, dass es halt auch nicht immer so günstig ist oder nicht für alle günstig ist, wenn man dann wenn man den Anteil der Verbrauchskosten zu sehr in die Höhe schraubt. Also deswegen, ich vermute mal, dass er das eigentlich schon berücksichtigt wird und deswegen das eigentlich schon einigermaßen gerecht sein sollte in dem Haus.
Weiter.
Ein außenliegender Gastank, der wird gemietet und einmal jährlich gewartet. Die Wartung wird von den Mietern bezahlt. Aber alle 10 Jahre fällt eine sogenannte Gasdichtigkeitsprüfung an. Also wird die Leitung nochmal extra geprüft. Ist das auch umzulegen oder ist das in 10 Jahren dann auf 10 Jahre zu verteilen oder direkt vom Vermieter zu bezahlen?
Herr Wall.
Ja, dieser Gasdichtigkeitsprüfung ist nicht so ganz unumstritten. Nach Auffassung des Mieterbundes zählt das dann nicht zu den Heiz- und Wasserkosten, sondern kann allenfalls als sonstige Kosten umgelegt werden. Und dann stellt sich das zusätzliche Problem, Kosten, die nur alle 10 Jahre anfallen, sind das noch Betriebskosten. Und nach derzeitiger Rechtsprechung liegt die Grenze so bei 5-6 Jahren. Also Kosten, die alle 6 Jahre anfallen, sind noch umlagefähig, was darüber hinausgeht, nicht.
Wichtige Nachfrage. Wartung, ist die in den Betriebskosten enthalten oder nicht? Also wenn ich die Heizung warten lasse, darf ich das umlegen? Wenn ich den Gastank warten lasse, darf ich das umlegen?
Ja, nochmal Dietmar Wall vom Mieterbund. Ja, das ist klar geregelt in den Gesetzen. Die Wartung zählt dann zu den Heizkosten dazu und kommt dann obendrauf.
Wie lange hat ein Vermieter Zeit, einen Widerspruch zu bearbeiten? Unser Fall, Nebenkostenabrechnung 2019, zugestellt im Dezember 2020, direkt danach Widerspruch eingelegt, also 2021, aber bis heute keine Antwort erhalten, schreibt Silvio. Also 2019, 2020 und Widerspruch 2021. Was tun?
Das ist nicht gesetzlich geregelt, innerhalb welcher Fristen der Vermieter dann seinerseits aktiv werden muss oder antworten muss. Man kann dem Mieter denn nur empfehlen, einen Nachzahlungsbetrag, sofern er denn ausgewiesen ist, zurückzuhalten in angemessener Höhe, bis das Problem geklärt ist, was er angesprochen hat. Und solange der Vermieter nicht reagiert, bekommt er dann auch die entsprechende Nachzahlung nicht.
Da habe ich jetzt noch eine abschließende Nachfrage an Herrn Happ von Haus und Grund. Ich als Vermieter, als Vermieterin, wie schnell muss ich die Abrechnung machen, damit meine Mieter in der Pflicht sind, diese auch zu bezahlen?
Sie müssen, das ist gesetzlich vorgeschrieben, Sie müssen innerhalb von Jahresfrist nach Ende der Abrechnungsperiode abrechnen, damit Sie Nachzahlung noch geltend machen können. Hier empfiehlt sich natürlich, frühestmöglich zu handeln, weil dann kann man das, je früher man das klärt, desto besser. Allerdings müssen Sie natürlich immer noch mal abwarten, dass Sie auch wirklich alle Rechnungen haben. Also das heißt, auch alle Dienstleister, die sozusagen abrechnen mit Ihnen, stellen Ihnen die Rechnung ja nicht immer zum Jahresende, sondern das kann auch mal durchaus ein bisschen dauern.
Das heißt aber, wenn meine Abrechnungsperiode zum 31.12.2021 geendet hat und ich schicke am 1. Januar 2023 meine Abrechnung, dann muss der Mieter nicht mehr zahlen.
Genau, die Abrechnungsperiode war jetzt 21 und ich schicke das erst am 1. Januar 2023. Dann sind die Nachforderungen, die ich habe, die kann ich nicht mehr durchsetzen, richtig.
Also immer aufmerksam sein bei den Mietnebenkosten, gilt für Vermieter als auch für Mieter, für Mieterinnen, jetzt geht's total durcheinander. Es hat sich auch jemand beklagt über das Gendern in der Sendung. Wir schwanken da ein bisschen hin und her. Wir wissen aber, dass es zum Beispiel auch für viele von den Kolleginnen wichtig ist, dass wir gendern und dass nicht immer nur die Männer die Vermieter sind, sondern auch die Frauen. Soweit der Marktplatz. Der nächste Marktplatz kommt wegen Himmelfahrt erst am 2. Juni. Erlebnisreich und klimafreundlich. Da geht es um nachhaltig Reisen und auch um das 9-Euro-Ticket, so es denn dann hoffentlich gekommen ist zum 1. Juni. wie Sie auch als Rentner oder Rentnerin in den Genuss des Energiekostenzuschusses kommen können, das erklären wir gleich in Umwelt und Verbraucher ab 11.35 Uhr. Bleiben Sie also dran. Vielen Dank an meine Gäste Gerold Happ von Haus und Grund, Dietmar Wall vom Deutschen Mieterbund, Alexander Steinfeld vom Energieinformationsportal CO2 Online. Mal reingucken, kann sich lohnen. Mein Name ist Jule Reimer. Ich danke dem gesamten Team und wünsche einen schönen Tag.